Ihr lest es hier schon an der Wand, macht die Tore weit. Gedanken zu Psalm 24. Wir haben auch dieses Lied gesungen, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Dieses Lied ist aus dem 17. Jahrhundert. Damals hatte der evangelische Pfarrer Georg Weisel dieses Lied eben an Anlehnung an den Psalm 24, Vers 7 geschrieben. Und hier sehen wir auch den Bibeltext. Da heißt es, hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Heute am ersten Weihnachtstag möchte ich gern mit euch über diesen Psalm nachdenken. Gott hat in diesen kurzen Abschnitten sehr viel gute Gedanken hineingelegt. Und das wollen wir heute einfach nachdenken. Hier sind die 10 Verse, die diesen Psalm ausmachen. Ich lese euch sie gerne vor. Da heißt es, ein Psalm Davids. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Denn er hat ihn gegründet über den Meeren und befestigt über den Strömen. Wer darf auf den Berg des Herrn steigen und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört. Der wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Dies ist das Geschlecht derer, die nach ihm fragen, die dein Angesicht suchen, das ist Jakob. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, der Starke und Mächtige, der Herr, der Held im Streit. Hebt eure Häupter empor, ihr Toren, ja, hebt eure Häupter, ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Als ich dieses Lied, und nichts anderes ist ja auch dieser Psalm, ist ja auch, wurde ja damals auch gesungen. Als ich diesen Psalm durchgelesen habe, sind mir 5 Schwerpunkte aufgefallen, die hier beleuchtet werden. Da geht es um den Eigentümer, um eine Bedingung, um den Segen, um eine Aufforderung und um den König, wobei es deutlich wird, dass es mit dem Herrn anfängt und auch mit ihm schließt. Aber alles der Reihe nach. Zum ersten Mal geht es mal um den Eigentümer. Vers 1 und 2, dem Herrn gehört die Erde. Also nicht nur grundsätzlich die Erde, sondern auch alles, was sie erfüllt. Der Erdkreis und seine Bewohner. Das können wir überlegen. Sind wir hier auf dieser Welt? Gehören wir zu seinen Bewohnern? Dann wissen wir, wem wir gehören. Weiter heißt es dann in Vers 2, denn er hat ihn gegründet über den Meeren und befestigt über den Strömen. Wenn es hier um Gott, den Herrn, geht, so wird er hier nicht nur als Eigentümer vorgestellt, dem alles gehört, sondern auch als derjenige, der alles erschaffen hat. Ihm ist sein Eigentum nicht einfach zugefallen, so wie es bei einem Menschen des Öfteren zum Beispiel durch Erbschaft geschieht. Nein, Gott hat sich darum bemüht, er bemühte sich um diese Welt. Er hat selbst sich sein Eigentum erarbeitet. Dabei wird auch deutlich, dass alle Erdenbewohner Gott gehören. Da kann niemand aus. Niemand hat sich selbst erschaffen oder ist durch Zufall in diese Welt hineingeboren. Wir können aus der Heiligen Schrift klar erkennen, dass jeder, der da ist, von Gott gewollt ist und zu seinem Eigentum gehört. Ob wir das übrigens wollen oder nicht, da können wir gar nicht aus. Das spielt gar keine Rolle. Wir Menschen haben darauf keinen Einfluss. Das ist genauso, wie dass wir, ja, es gibt ja Menschen, die zum Beispiel ein Auto entwickeln. Ja. Herstellung eines Autos. Das Auto konnte sich bei seiner Herstellung nicht wehren. Ja. Ging nicht. Und so auch wir nicht. Wir können uns bei unserer Herstellung, bei unserer Geburt oder sonst was nicht wehren. Wir konnten nicht entscheiden, ob wir auf dieser Welt ja, leben wollten oder nicht. Wir sind einfach da. Und wie ein solches Auto dann seinen Besitzer gehört, so gehören wir Gott. Der Vergleich ist zwar nicht schmeichelhaft, aber es trifft doch zu. Dass wir und damit jeder Einzelne von uns von Gott gemacht wurde, macht auch der Psalm 139 deutlich. Da heißt es nämlich: Denn du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Sehen wir, dass Gott sich um jeden Einzelnen von uns Mühe gemacht hat? Er hat sich schon vor unserer Geburt uns zugewandt und wollte, dass wir leben. Er bildet jeden Einzelnen im Mutterschoß. Und wer geboren ist, ist mit Gottes Absicht geboren. Ihm verdanken wir alles. Aber nicht nur unser Leben an sich, unser Körper, unsere Kraft, unseren Geist, dass wir jetzt das alles auch so nachdenken können. Wir verdanken ihm auch unsere Umwelt, unsere Umgebung, die Natur, die Möglichkeiten und Grenzen, in denen wir leben. Aber alles ist nicht einfach unser, in dem Sinn, dass wir autonom und ohne Beziehung zu Gott leben könnten. Nein, wir sind sein. Wir sind sein. Wir können zwar scheinbar ohne ihn hier auf der Erde leben, das nimmt Gott in Kauf, aber wir werden ihm gegenüber uns verantworten müssen. Und warum? Nun, weil wir ihm gehören. So wie es auch im Hebräer 9 steht: Und so gewiss es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Gott wird den Menschen als Richter begegnen und ihn in seinem Gericht auch fragen: Was hast du eigentlich mit deinem Leben getan, das ich dir gegeben habe? Was hast du damit angestellt? All das ist dem Menschen grundsätzlich bestimmt. Da kann er gar nicht aus. Er ist Gottes Eigentum und so soll er hier auf dieser Erde leben. Und sich dann einmal vor seinem Schöpfer und Besitzer verantworten. Kommen wir zum nächsten Gedanken. Die Bedingung, um mit Gott in einem guten Verhältnis zu kommen. Da heißt es: Wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Die Antwort: Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört. Auf dem Berg an heiliger Stätte, da begegnen Menschen ihrem Gott. Früher, zur Zeit Davids, war es die Stiftshütte. Dann später war es der Tempel. Jedoch sind alle diese Orte hier auf der Erde nur vorübergehend. Wie alles, was hier auf dieser Erde ist, ist es vorübergehend. Die endgültige Erfüllung dieser heiligen Stätte, die Gott bewohnt, ist der Himmel. Dort gibt es eine ewige Heimat für uns Menschen. Und wer darf denn dorthin kommen? Das heißt, achte auf deine Hände, auf dein Herz, auf deine Seele. Achte auf dein Tun, auf deine Überlegungen, ja, auf deinen ganzen Menschen. Deine Taten sollen immer ohne Hintergedanken sein. Sie sollen frei von Schuld, das heißt unschuldig sein. Deine Überlegungen sollen stets rein sein und von jeder schmutzigen Gesinnung ausgeschlossen. Ja, deine Seele, das heißt dein ganzer Mensch, darf keinen Hauch einer hinterhältigen oder trügerischen Art haben. Kurzum, du musst jederzeit, und zwar dein ganzes Leben lang, ohne Sünde sein, um mit Gott in Gemeinschaft überhaupt kommen zu können. Das ist die Hürde Gottes, die er seinen Menschen setzt. Tja, und wohin muss einer kommen, der Gottes Wort jetzt noch ernst nimmt? Denn ich sage, meine Güte, ja, weit weg. Der jetzt es noch ernst nimmt und sich nach Gemeinschaft mit Gott sehnt. Wohin muss er kommen? Er muss verzweifeln, weil er erkennt, das schaffe ich niemals. Nicht einmal ansatzweise. Ich kann nicht von mir behaupten, dass ich Sünde aus meinem Leben verbannen kann. Und wisst ihr, da sitzen wir alle in einem Boot. Ich bin dabei. Das ist die Tatsache, die über jeden Menschen hundertprozentig zutrifft. Aber nehmen wir an, dass ein Mensch sündlos leben könnte. Was geschieht dann?
Was geschieht dann?
Beziehungsweise, was erlebt er? Lesen wir weiter. Der wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Gott wird ihn segnen und als Richter diesen Mensch gerecht sprechen. Klar, er hat ja auch keine Sünde. Aber stopp. Was ist in diesem Bibeltext merkwürdig, und zwar im wahrsten Sinne würdig zu merken? Hier heißt es, dem Gott seines Heils. Das bedeutet, dass nicht dieser Mensch sein Heil selbst erarbeitet hat, sondern dass Gott ihm sein Heil gegeben hat. Und weiter lesen wir. Die Gerechtigkeit wird wie der Segen von Gott gegeben. Es ist also nicht die Gerechtigkeit des Menschen, sondern diese wurde empfangen wie auch den Segen. Sehen wir das? Was heißt das? Niemals, und das ist uns sicher, kann der Mensch aus eigener Anstrengung vor Gott gerecht werden. Niemals. Weder im Alten Bund, da als Gott durch Mose zum Volk Israel gesprochen hat, noch im neuen Bund, den Gott mit allen Menschen durch den Herrn Jesus schließen will. Vor dem absolut reinen und heiligen Richter sind alle Menschen selbst ansatzweise nicht in der Lage, gerecht zu werden, auch wenn sie sich noch so sehr anstrengen. Die Gerechtigkeit muss ihnen geschenkt werden, gegeben werden. Was heißt dies außerdem? Diese Gerechtigkeit wird von Gott, der sein Heil ist, selbst aufgebracht. Er kümmert sich jetzt darum, dass Menschen gerecht werden. Das ist doch interessant, nicht wahr? Gott, der Richter, macht deutlich, dass kein einziger Sünder zu ihm kommen kann. Und dann? Derselbe Gott, der auch das Heil ist, sorgt mit seiner Person dafür, dass der Sünder gerecht wird. Was erwartet er aber von seinen Menschen? Sollen sie sich doch bitteschön wenigstens ein wenig anstrengen, ohne Sünde zu leben? Wie geht der Text weiter? Da heißt es, dies ist das Geschlecht derer, die nach ihm fragen. Die dein Angesicht suchen, das ist Jakob. Es geht hier in diesem Bibeltext nicht darum, dass die Menschen sich jetzt anstrengen sollen, irgendwelche Regeln zu halten, sondern sie sollen anfangen, nach Gott zu fragen. Sie sollen Gott anfangen zu suchen. Es geht nicht darum, verschiedene Regeln zuerst mal einzuhalten, sondern es geht darauf aus zu sein, um eine Beziehung mit Gott zu haben. Beziehung ist alles. Auch bei uns Menschen ist das wichtig. Es ist wichtig, dass wir nicht irgendwie etwas getan bekommen, sondern dass derjenige, der uns etwas tut, dass der uns auch liebt, ja? Dass der uns auch mag, dass wir ihm wert sind. Ja? Eine Maschine könnte auch uns etwas tun. Ja, es gibt jetzt schon so Roboter, so Staubsaugerroboter habe ich schon gesehen. Ja? Für 299 habe ich mal kürzlich in einem Geschäft das gesehen. Ja, der saugt dann auch rum. Aber zu dem hat man ja keine Beziehung. Ja? Wahrscheinlich nicht. Ja. Auch wenn er die Arbeit tut, die man gerne getan haben möchte. Ja. Wenn für Gott das höchste Gebot die Liebe zu ihm und dem Nächsten ist, dann sehen wir, worauf es Gott wirklich ankommt. Wonach sein eigenes Herz schlägt. Er möchte in eine Beziehung mit uns treten. Umgekehrt heißt es, wer Gott nicht will, wird auch seine Gaben bzw. seinen Segen nicht bekommen. Ist klar, ist verständlich. Somit heißt es hier, beginne nach Gott zu fragen. Beginne ihn zu suchen. Beginne, ja, dich nach Gott auszustrecken. Das kannst du zum Beispiel in einem ernsten Gebet tun. Vielleicht ja in dieser Art. Großer Gott, hilf mir, dich zu finden. Ich möchte dich kennenlernen. Nun beginnen wir mit einem neuen Abschnitt. David, der sich so über Gottes Gedanken gemacht hat, beginnt im Herzen zu jubeln. Er hat nämlich gesehen, dass dieser ewige Schöpfer, der ihn in dieser Welt mit voller Absicht hineingesetzt hat und der ihm auch seinen Segen und seine Gerechtigkeit schenkt, dass dieser geehrt werden muss. Ja. David bewundert seinen Gott, zu dem er in einer engen Beziehung lebt, und er ruft: Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Das heißt, alle Tore, die verschlossen sind, sollen diesen König einlassen. David, der selbst König ist, ehrt den ewigen König. Er ist der König der Herrlichkeit. Ja, wo hat denn David die Herrlichkeit dieses Königs gesehen? Bisher in seiner Handlungsweise. Wie hat Gott mit ihm gehandelt? In seiner Schöpferkraft, in seiner Großzügigkeit, in seinem Bemühen, in der Hingabe, und zwar für den einzelnen Menschen, dass Gott den einzelnen Menschen sieht. Viele Herrscher suchen nicht das Wohl ihrer Untertanen, sondern vor allem das Wohl für sich. Aber dieser Herrscher, dieser Gott, der uns Menschen in keiner Weise benötigt, der sucht unser Glück. Schaut auf jeden Einzelnen von uns und so weiter, habe ich ja schon erwähnt. Welch ein herrlicher Gott. David hat Recht, Toren und Türen auf für diesen Herrn. Und nun beschreibt David ihn noch mehr. David wird nun diesen König betrachten. Da heißt es, wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, der Starke und Mächtige, der Herr, der Held im Streit. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, ja, hebt eure Häupter der ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist der König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Wir sehen hier, dass Gott noch weitere viermal mit dem Begriff König der Herrlichkeit benannt wird. Und dabei wird deutlich, dass der Starke und Mächtige ein Held im Streit ist. Ich habe mich gefragt, so als ich darüber nachgedacht habe, bin ich denn selbst ein Held, wenn ich gegen eine Fliege ankämpfe? Ist Gott ein Held, wenn er mit seiner unendlichen Macht Machtlose bekämpft? Ist das heldenhaft? Das Neue Testament zeigt in einer erstaunlichen und einzigartigen Weise, welch ein Held unser Gott ist, um den es sich hier handelt. In welcher Weise Gott heldenhaft sich offenbart. Wir sind im Buch der Offenbarung, Kapitel 5. Eine Szene wird geschildert, die Gott mit einer Buchrolle zeigt. Diese Buchrolle beinhaltet die zukünftige Geschichte dieser Welt. Wer diese Buchrolle öffnet, schreibt die Geschichte sozusagen weiter. Der Schreiber Johannes hört nun einen Engel reden. Und da steigen wir ein. Da heißt es: Und ich sah einen starken Engel, der verkündigte mit lauter Stimme, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde vermochte das Buch zu öffnen, noch hineinzublicken. Und ich weinte sehr, also Johannes schreibt das, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch auch hineinzublicken. Wir sehen, dass eine Person gesucht wird, die wirklich würdig ist, dieses Buch mit den sogenannten 7 Siegeln zu öffnen. Dass auf der Erde niemand wirklich würdig ist, können wir verstehen. Hier leben Leute, die schuldig vor Gott sind, so wie wir. Hier leben im Vergleich zum Himmel schwache und armselige Geschöpfe. Sie sind selbst Teil der Geschichte, die auf der Erde noch geschrieben werden soll. Aber im Himmel wurde auch niemand gefunden. Keiner der starken und sündlosen Engel war wirklich würdig, diese Buchrolle zu nehmen. Für Johannes, der von Herzen möchte, dass Gottes Wille geschieht, war dies das Ende. Gottes Wille, so wie es im Buch steht, kann nicht weitergeführt werden, weil kein Würdiger da ist. Aber er wird gleich getröstet. Mit was denn? Mit welcher Information? Da heißt es. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, ich habe überwunden, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel zu brechen. Nun wird die Person des Herrn Jesus beschrieben. Einmal kommt er aus dem Stamm Juda. Er ist zum einen ein Mensch, der Vorfahren hat, ja, wie wir auch aus irgendeinem Stamm kommen oder aus einem Familiengeschlecht. Er ist zum einen ein Mensch, Leute aus dem Stamm Juda. Aber zum anderen ist er, so heißt es hier, auch die Wurzel Davids. Das heißt, der Urheber von David. Das ist Gott, der David und all seine Nachkommen geschaffen hat. Jesus Christus als Mensch und Gott, auf den wir nun den Blick richten. Was wird noch gesagt? Er ist ein Löwe, der überwunden hat. Also einer, der mutig kämpft und gesiegt hat. Und ich stelle mir jetzt dieses Ereignis vor. Johannes hört von einem mutigen Löwen. Wie geht's weiter? Und ich sah und siehe in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und der Mitte der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Johannes dreht sich quasi um, er erwartet einen Löwen und was sieht er? Ein Lamm. Anstelle des Löwen sieht er ein geschlachtetes Lamm. Dieses Lamm war würdig und durfte dann auch das Buch nehmen und die Weltgeschichte weiterschreiben. Meine Ausgangsfrage war, ist Gott ein Held, wenn er, der Allmächtige, die Machtlosen in die Schranken weist? Gott handelt auf andere Art heldenhaft. Durch Jesus Christus lädt der absolut reine und sündlose die Schuld der Welt und somit den Zorn des Heiligen und die Strafe Gottes auf sich selbst. Das Opferlamm kämpft wie ein Löwe mit Sünde, Tod und Teufel, und zwar bis zum eigenen Tod und darüber hinaus. Bis zur Überwindung dieser Mächte, die so viel stärker sind als wir. Er kämpft diesen Kampf nicht durch Schwert, sondern durch Hingabe und Aufopferung. Er hat geblutet, er ist verwundet, er ist geschlachtet, aber er hat auch triumphiert. Ist Gott ein Held, mächtig im Streit? Oh ja, natürlich. Er hat übermächtige Gegner niedergerungen und sie besiegt. Preis sei ihm. Insgesamt 5-mal wird der Herr, der König der Herrlichkeit genannt. Wir kennen Herrlichkeiten bei uns Menschen, bei Königen und solche, die sich selbst ehren. Da geht es nicht ohne Prunk und Protz ab. Rote Teppiche und Gold, soweit das Auge sieht. Alles ist gestylt, geschminkt und mit Glanz überzogen. Was ist die Herrlichkeit bei dem Herrn Jesus? Er selbst sagt, ja, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein, wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Die Herrlichkeit des Herrn Jesus ist eine andere. Sie zeigt sich in seiner Hingabe, sie zeigt sich an seinem Charakter, an seinem Gehorsam auch Gott gegenüber, dem Vater. Nicht der Schein zeigt die Herrlichkeit, sondern sein Wesen. Heute am ersten Weihnachtstag haben wir mit dem alten Lied Macht hoch die Tür begonnen. Warum sollen die Türen und Toren geöffnet werden? Weil der König der Herrlichkeit kommt, so wie es auch hier im Ende des Psalms steht. Dieser König ist tatsächlich als Kind, welches zu Bethlehem geboren ist und das seine Herrlichkeit durch seine Hingabe offenbar gemacht hat. Dabei möchte ich noch einmal zum Schluss unterstreichen, hier werden Tore aufgefordert, den König einzulassen. Aber Tore können nicht denken, sondern nur die, die die Macht über die Tore haben. Wir Menschen können unsere Herzen verschließen. Die Bibel nennt es verstocken. Oder auch öffnen. Das heißt, die Botschaft annehmen. Herzen können auch wie Tore funktionieren. Wie ist dein Herz? Wir als Menschen, die der christlichen Gemeinde Grassau angehören, durften unser Herz dem König der Herrlichkeit öffnen. Das ist nicht wirklich unser Verdienst. Gott hat uns da viel Gnade geschenkt und uns geholfen. Und wir sind froh, dass dieser König eingezogen ist. Denn genau das tut er auch, wenn wir uns ihm im Gebet öffnen. Wenn wir ihn bitten, dass er unsere Schuld vergibt, haben wir getan und unser König sein soll. Diesen König, dem wir uns freiwillig unterordnen. Und wisst ihr, das hat unser Herz nicht traurig gemacht, sondern wirklich froh gemacht. Du kannst auch beten. Herr Jesus, ich öffne dir meine Herzenstür. Tritt ein und wohne bei mir, reinige mich und sei mein Herr für immer. Da muss man keine Gemeinde wechseln, keine Konfession wechseln. Es geht allein darum, um deine Beziehung zu Gott, nach der er sich ja auch sehnt. Der König der Herrlichkeit will einziehen und wir sollen ihm die Tür öffnen. Manche feiern Weihnachten in der Familie, manche auch allein. Manche sind in der Familie allein. Aber wohl dem, der diesen König im Herzen trägt, der in der Stille sich dankbar zu ihm wenden kann und einfach sagt, danke, Herr Jesus, dass du da bist. Ich will dich ehren und für dich will ich leben. Du bist mein größter Schatz. Wir haben von 5 Punkten aus diesem Psalm gehört. Einmal, der Schöpfer dieser Welt ist gleichzeitig auch der Eigentümer. Du und ich gehören ihm. Das konnten wir nicht aussuchen, sondern das liegt schon in der Natur der Sache. Wir sind von Gott geschaffen. Zum anderen gibt es eine Bedingung, um Gott mit Gott in guten Kontakt zu kommen. Du und ich müssen sündlos sein. Nur wer unschuldige Hände und reines Herzens ist, kann zu Gott kommen. Diesem wird auch Gottes Segen verheißen, aber wer kann denn dann zu Gott kommen? Wer kann sich denn im Segen Gottes erfreuen? Bei diesem niederdrückenden Gedanken gibt der Gott des Heils selbst die Antwort. Die Gerechtigkeit wird auch von ihm gegeben. Er gibt dir auch seine Gerechtigkeit, er gibt Segen und Gerechtigkeit. Der Gott des Heils sorgt selbst dafür, dass jemand unschuldige Hände und ein reines Herz bekommt. Das bringt den David zum Jubeln. Und er fordert alle Tore auf, sich diesem Gott zu öffnen, diesem König der Herrlichkeit. Und jeder soll sein Herz für immer diesem König öffnen. Und zum Schluss, dieser König wird noch einmal vorgestellt. Er ist der Herr Jesus, der mit Löwenmut als Lamm die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und jeder, der an ihn glaubt, das heißt sein Leben diesem wunderbaren Herrn unterstellt, wird von jeglicher Sünde gereinigt. Er ist somit für das Reich Gottes fertig und darf in seiner Wohnung hineinkommen. Und die Frage, die da irgendwo immer wieder mitschwingt, bist du dabei? Amen.